So, geht's euch gut? Ja? Schön. Ja, ich habe mir gedacht, so, ich spreche ein bisschen mal über Entscheidungen treffen, weil wir haben es ja schon gehört, das tun wir die ganze Zeit. Es gibt Leute oder auch Forscher, die sagen, ein normaler Mensch, ob du das bist oder nicht, das weiß ich nicht, aber ein normaler Mensch trifft so 20.000 Entscheidungen am Tag. Bewusst oder unbewusst, irgendwie so in dieser Größenordnung findet man sich da wieder. Und genau, und wenn das so ein Ding ist, dann müssen wir drüber reden. Dann müssen wir gucken, was sagt denn Gott dazu? Was sagt die Bibel dazu? Was ist unser Job darin? Und was will er uns sagen? Und Fakt ist ja einfach, die Qualität deiner Entscheidungen hat eine Rolle oder spielt, hat eine Konsequenz auf die Qualität deines Lebens. Ist logisch. Ja, wenn ich gute Entscheidungen treffe, dann hat das einen guten Einfluss auf mein Leben. Und wie wir schon ein bisschen auch gehört haben vorhin, wir müssen uns überlegen, wir müssen gucken, auf welcher Basis treffen wir Entscheidungen. Und ich will heute Morgen ein bisschen zwei große Themen mit euch anschneiden. Das eine ist grundsätzlich das Thema Entscheidung. Und das andere ist, darin kommt ja irgendwie dann auch das Thema des Wille, also von Gottes Willen auf. Ja? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und kam heute Morgen, hat auch schon ein bisschen angeklungen so. Und das wollen wir uns zusammen mal anschauen. Und jetzt müssen wir schauen, welche Basis haben wir denn? Und selten ist es eben so, dass wenn es um Entscheidungen geht, dass du so eine klare Sicht hast, hier wie so das, ich sag mal, das Martaler Alpenwässerchen, ja, dass du klar siehst und ganz klar weißt, um was es geht und dass du daraufhin eine gute Entscheidung treffen kannst. Sondern ganz oft ist es so, dass wir unterschiedliche Prägungen haben. Und ich will euch das mal ein bisschen demonstrieren. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, was denn diese Prägungen sein können. Jeder von uns hat eine Mama, ja, die prägt uns. Positiv, aber vielleicht auch in hier und da destruktiv. Und ich habe einfach mal gedacht, ja, Pfeffer, das passt vielleicht ein bisschen. So, und genau, du kriegst die Prägung und jeder ist geprägt von seiner Mama und jeder ist natürlich auch von seinem Papa geprägt. Das ist genau das Gleiche, positiv, aber vielleicht auch negativ. Da habe ich mir gedacht, nehme ich mal ein bisschen Zucker. Ja, so. Es ist keine Wertung da drin, ja. Genau. Und das Ding ist eben so, dass du in einer Kultur lebst. Also, es gibt eine Schweizer Kultur, es gibt eine Kultur hier in Martalen, es gibt eine Kultur hier in dieser Gemeinde, es gibt eine Kultur in deiner Familie. Das sind Sachen, die prägen dich. Ob du es weißt oder nicht, ob du es siehst oder nicht. Und ich habe mir gedacht, dafür nehmen wir mal ein bisschen Hühnerbrühe. So, Kultur prägt dich. Mit Werten, was ist gut, wie geht man um zum Beispiel, wie gehst du um mit Konflikten, wie gehst du um mit Nähe und so weiter. Das sind alles Prägungen, die du hast in deiner Kultur. Und wir alle sind auch religiös geprägt. Das bedeutet, vielleicht bist du ein bisschen bist du konservativ oder bist du charismatisch, was für ein Bild von Gott hast du, ist Gott gut, ist er nicht gut, wer ist der Heilige Geist für dich, wer ist Jesus für dich, du merkst, das sind ganz viele Fragen und je nachdem, was du für eine Antwort drauf hast, prägt dich das eben. Ja? Und dann ist es auch noch so, dass man spricht da von diesem Zeitgeist. Ja, der Zeitgeist, der prägt uns auch, weil der sagt ganz viel zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, wobei der redet mega viel, das heißt, wir können eigentlich alles reinkippen. Das heißt, alles, was du im Fernsehen siehst, im Internet liest, Social Media, im Blick, 20 Minuten, früher war es die Bravo und solche Sachen, das ist so, das ist der Zeitgeist, der redet ununterbrochen und der hat immer zu allen Themen irgendetwas zu sagen. So, das ist einfach Fakt, ja. Und jetzt haben wir das, als du siehst, dass wir haben einen klaren Blick, wenn wir Entscheidungen angehen, das ist richtig klar. Und jetzt passiert Folgendes, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, und da geht es jetzt nicht um, mit welchem Bein stehe ich auf oder esse ich Nutella oder nicht, sondern Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen, dann passiert Folgendes, dann wird das alles mal durchgerührt so ein bisschen. Ja. So. Und du hast einen klaren Blick auf deine Entscheidung. Das heißt, eigentlich alles, was wir entscheiden, wir sind vorgeprägt. Wir haben eine Prägung und da kannst du dich nicht wehren dagegen, das ist einfach so. Und jetzt ist die Frage eben, auf welcher Basis gehen wir Entscheidungen an? Ja? Und ich sage dir nur ein Beispiel, also zu was das hier führen kann, ist zum Beispiel, dass du eine Tradition lebst, die eigentlich in sich völlig zerstörerisch ist, du das aber gar nicht merkst, weil du einfach so geprägt bist. Aber wenn du ganz genau drüber nachdenkst, wirst du vielleicht sagen, oh, ist vielleicht gar nicht so gut oder es bringt mich gar nicht so viel weiter. Also, das ist einfach, boah, das stinkt wirklich. Also, das ist einfach ein Ding, das ist der Blick, wenn wir auf Entscheidungen schauen. Und noch ein anderes Beispiel, Thema Zeitgeist, ja, der sagt dir ganz viel über deine Identität, wer du sein sollst, was gut ist, was nicht gut ist und so weiter. Und über Beziehungen, über Thema Sexualität, er gibt dir ganz, ganz viele Tipps. Und bei solchen Sachen musst du schauen, hey, was kommt am Ende dabei raus? Und ganz oft haben wir als eine Konsequenz gebrochene Herzen, vielleicht geschiedene Leute, Depressionen, unklare sexuelle Identitäten, das ist gerade das Thema. Da sind wir gerade mittendrin. Also was alles möglich ist, auf was man alles verliebt sein kann und so weiter. Und vielleicht merkst du gerade, nur weil du Christ bist, nimmt dich das nicht raus. Also nur weil du mit Jesus unterwegs bist, heißt das nicht, dass deine Prägung ähnlich aussieht. Also es ist egal, ob du Christ bist oder nicht. Wir sind geprägt, das ist einfach Fakt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir damit? Und von dem her möchte ich jetzt quasi über einen Filter sprechen. Wir brauchen einen Filter, der uns ein bisschen hilft, irgendwie ein paar Brocken da wieder rauszuholen, dass wir vielleicht wieder irgendwann mal zum Martaler Alpenwässerchen zurückkehren können. Ob das da möglich ist, weiß ich nicht. Aber es gibt einen Filter und den möchte ich anschauen mit euch. Ich habe zwei Stück, die möchte ich anschauen. Und der erste Filter ist das Wort Gottes, die Bibel. Ja, da steht einiges drin, wie wir mit unserem Leben unterwegs sein können. Das haben wir auch schon ein bisschen gehört. Und das zweite ist so ein bisschen die Liebe zu Gott. Also deine Beziehung zu Gott. Da steht ganz viel drin. Und die Frage ist, warum ist das wichtig? Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der sagt, lieber Mensch, ich habe dich geschaffen. Ich habe ganz viel in dich hineingelegt. Und es ist das Herz Gottes, dass das Potenzial in dir entfaltet wird. Also Gott geht her und sagt so, hey du, lieber Peter, lieber Hans oder was weiß ich, ich habe ganz viel in dich hineingelegt und ich möchte das entfalten, ich möchte dich zum Leben führen. Christus verspricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Also Gott hat ein Anliegen mit uns und jetzt springen wir mal in den längsten Psalm, in 119. Dieser Psalm wurde geschrieben von einem Mann, der wurde genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn du seine Geschichte kennst, dann weißt du, dass er nicht immer super Sachen gemacht hat, dass er auch mal hingefallen ist und Fehler gemacht hat und so weiter. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und David schreibt hier 176 Verse über die Gebote und das Wort Gottes. Ja? 176 Verse über die Schönheit der Gebote. So, vielleicht hängt es jetzt schon und sagst so, warum sind Gebote schön? Was ist schön an Geboten? Gebote sind doch dazu da, um mich einzuschränken und so weiter. Und dann merkst du schon, da ist schon deine Prägung da. Da kommt schon der Zeitgeist her und sagt so, na, Gebote ist doch nichts Cooles, ist doch nichts Gutes. Das schränkt dich ein in deiner Freiheit. Also, wie können denn Gebote schön sein? Lies den Vers vor, 45. Da schreibt David, ich führe mein Leben in Freiheit und im Glück, weil ich deine Ordnung erforsche. Kurze Frage an dein Gottesbild. Glaubst du, dass Gottes Gebote dazu da sind, dir Freiraum zu geben, dich in deine Freiheit zu führen, oder glaubst du, dass sie dich eher einschränken? Glaubst du, dass es dazu dient, dass du aufblühst, dass du ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes wirst oder eben nicht? Und wenn du sagst, ja, das glaube ich, dann schau dein Leben an, weil du kriegst gleich eine Antwort darauf, welchen Stellenwert die Schrift in deinem Leben hat, die Bibel, das Wort Gottes in deinem Leben hat, wie du damit umgehst. Also, die Bibel ist ein Filter, den ich anwenden kann, wenn es um Entscheidungen geht und wenn es darum geht, ein bisschen eine klare Sicht reinzubringen. Und ich möchte dir das an einem Beispiel heute Morgen demonstrieren, wo es auch um den Willen Gottes, jetzt schneide ich ein bisschen den Willen Gottes an, wo es darum geht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Wer hat sich das schon mal gefragt? Wer hat eine ganz klare Antwort bekommen? Sehr gut, sehr gut. Ja, okay, also bei ganz vielen ist so, ich weiß es nicht so genau. Wir gehen mal rein. Ich habe euch vier Stellen mitgebracht. Da fräsen wir jetzt relativ zügig durch, aber da kannst du ein bisschen erkennen, okay, die Bibel als Filter, das Wort Gottes als Filter, wie das funktioniert. Die erste Stelle ist Römer 12. Da schreibt der Paulus und er sagt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, ja, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Was ist die Erneuerung eures Sinnes? Das griechische Wort ist Metanoia, das heißt Umkehr. Deine Gedanken, dass sich deine Gedanken umkehren, deine Gesinnung umkehren, dass du erneuert wirst durch den Heiligen Geist. Ja, das steckt dahinter. Und es geht weiter, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Okay, wir wissen schon mal, Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also es ist quasi Gottes Idee, dass dein Denken und deine Gesinnung sich ändern muss, erneuert werden muss und du auf einer anderen Grundlage als die hier Entscheidungen treffen kannst. Wir gehen weiter. 1. Thessalonicher 4, da steht es auch. Also ich hole euch einfach nur die Bibelstellen gerade raus, wo ganz klar steht, der Wille Gottes. Ja? Also da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Jetzt wird's doof. Ja? Jetzt wird es ein bisschen, Also das griechische Wort für Unzucht, was da steht, bedeutet Sex außerhalb einer heterosexuellen Ehe. Steht da eben, habe ich mir nicht ausgedacht. Ja? So, also das heißt, wenn ich das übersetze, dann heißt das, denn das ist der Wille Gottes, dass du keinen Sex außerhalb der Ehe hast, sondern deine Heiligung. Heiligung ist wieder, was meint Paulus mit Heiligung? Heiligung ist der Prozess hin, wo er selbst sagt, Christus muss zunehmen in mir und ich selbst muss abnehmen. Ich will mehr denken wie Jesus. Ich will mehr werden wie Jesus. Ja, das ist Heiligung. Also, jetzt ist hier die Frage, okay, jetzt kommt hier ein Gebot raus und die Frage ist, erzeugt es Freiraum in dir? Oder ist es bei jungen Menschen, die sagen so, hey, das schränkt mich ja ein in meiner Freiheit. Das kann doch nicht gut sein. Und hier kommt immer wieder unsere Prägung hoch, die dann sagt, so, naja, ob Gott es wirklich gut mit dir meint, weiß ich nicht. Ja? Ob diese Gebote wirklich gut sind, weiß ich nicht. Vielleicht will er dich doch einschränken. Wir gehen weiter, 1. Thessalonicher 5, Kapitel später steht, seid allezeit fröhlich, das ist gut, betet ohne Unterlass, das ist schon schwierig, seid dankbar an allen Dingen, das ist noch schwieriger, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die vierte Stelle, vielleicht kennst du die, Matthäus 6, 33, wo drin steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich möchte es jetzt mal ein bisschen aufdröseln mit euch, der Wille Gottes für dein Leben. Oder für mein Leben. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Weil, wenn du diese Stellen gelesen hast, geben sie dir doch nicht wirklich eine Antwort auf deine Fragen, die du hast, oder? Jetzt, wen soll ich heiraten? Steht da nicht. Welchen Job soll ich machen? Steht da nicht. Okay, also was kann ich machen? Matthäus 6, 33 war für mich persönlich ein mega Schlüssel, hat mir ganz viel aufgeschlossen, auch in meinem Leben. Gerade auch mit diesen Fragen, wen soll ich heiraten, welchen Job soll ich machen, wo soll ich hingehen. Und der erste Punkt darin ist folgender. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hier geht es darum, dass du das tust, was du bereits weißt. Dass du das einfach tust, gehorsam tust. Also was heißt es? Du weißt, dass Stehlen keine gute Sache ist. Du weißt, dass Morden auch nicht gut ist. Du weißt, das sind alles göttliche Gebote. Also tu sie, handel danach. Du kannst es verstehen, einfach zum Beispiel wie mit einem Polizisten. Haben wir hier einen Polizisten unter uns? Okay, nee. Aber ein Polizist, der macht seine Ausbildung, der muss ganz viele Bücher lesen, der muss das Strafgesetzbuch und so weiter, die Sachen muss der drauf haben. Und später, wenn er dann arbeitet, wird er nie in eine Situation kommen, die in seinen Lehrbüchern stehen. Sondern es wird immer eine Situation sein, wo er das anwenden muss, was er bereits weiß und was er gelernt hat. Genauso ist es mit uns Christen auch. Das heißt, wenn du weißt, was hier drin steht, dann geht es darum, dass du das anwendest. Ja? Die Grundlagen, die die Bibel dir geben, wenn du die tust, dann tust du oder bist du im Willen Gottes schon unterwegs. Jetzt gehen wir aber weiter, weil es ist doch ein Problem. Und das Problem der Zukunft bleibt immer ein bisschen bestehen. Ich habe euch mal eine Definition von dem Willen Gottes, was meine Zukunft angeht und so weiter, mitgebracht. Und zwar ist das ein traditionelles Verständnis. Ich lese es euch vor. Da geht es um Folgendes. Dieser Ansatz versteht den Willen Gottes als einen speziellen Weg für unsere Zukunft, den wir einschlagen sollen. Gott kennt diesen Weg und hat ihn für uns vorbereitet. Wir sind dafür verantwortlich, diesen Weg zu entdecken, den Plan Gottes für unser Leben. Wir haben die Aufgabe, unter den vielen möglichen Wegen den von Gott vorgezeichneten herauszufinden. Und wenn wir die richtige Wahl treffen, ernten wir dafür Gottes Wohlwollen. Wir leben gemäß unserer Berufung und unser Leben gelingt. So ist es doch eigentlich, oder? So, der Wille Gottes, was Gott mit dir vorhat, ist so ein bisschen die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wen soll ich heiraten? Was ist meine Berufung? Was will Gott mit meinem Leben machen? Ja, ich muss irgendwie schauen, dass ich diesen einen Weg finde. Und wenn ich den finde, dann ist gut. Dann lebe ich in meiner Berufung. Wenn ich ihn nicht finde, dann irre ich einfach irgendwo her. Das ist eine Prägung, die wir haben. Und das ist was uns, das kommt aus der religiösen Prägung, die wir haben. Aus der religiösen Prägung. Und du merkst, was steht dahinter? Das steht dahinter, dass Gott mit dir blinde Kuh spielt. Dass Gott dich in den Irrgarten schickt und sagt, naja, guck doch mal, ob du deinen Weg rausfindest. Guck doch mal, ob du das findest, wozu ich dich eigentlich bestimmt habe. Und wenn du es packst, dann klatsche ich und wenn nicht, dann hast du es eben verbockt so. Wenn wir Matthäus 6 ein bisschen weiterlesen, dann heißt es da, gleich ein Vers weiter, sorge dich nicht um morgen, anders sorge dich nicht um deine Zukunft. Was bedeutet das? Der Wille Gottes bezieht sich primär nicht auf deine Zukunft. Unsere Fragen, die wir immer haben, gehen immer in unsere Zukunft zu. Was soll ich mal arbeiten? Wen soll ich mal heiraten? Was soll ich mal machen irgendwann? Aber der Wille Gottes bezieht sich auf die Gegenwart. Es geht darum, dass du im Hier und Jetzt lebst. Okay, das ist schön und gut, aber die Frage mit der Zukunft habe ich doch trotzdem noch, oder? Ich habe doch trotzdem noch die Frage, was ich machen soll. Und diese Herausforderung bleibt immer noch. Und da muss man immer hinschauen und sagen, okay, was ist zentral? Was ist das zentrale Ding, was Gott hat? Und das ist, dass Gott ein Gott der Beziehung ist und dass er mit dir Beziehung leben will. Und damit fließt dieses Thema Zukunft rein. Und es geht ums Hier und Jetzt. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht zum Thema Heiraten. Wer hat das noch vor sich? Okay. Also, das heißt, auch wenn ihr verheiratet seid, trotzdem zuhören. Das ist wichtig. Ja? Ich nenne sie mal Uschi und ihn nenne ich mal Peter. Und die sind zusammen unterwegs und sie sagen, hey Gott, weißt du, wir wollen in deinem Willen unterwegs sein, wir wollen dir nachfolgen. Soll ich den Peter heiraten oder nicht? Oder Peter fragt, soll ich die Uschi heiraten oder nicht? Geht das? Und Und sie beide sehnen sich eigentlich danach, dass der Brief von oben kommt und drinnen steht, hey, weißt du was, Peter, mach dir keinen Kopf, Uschi, das ist die richtige Frau, heirate sie und gut ist das Ding. Und Uschi wünscht sich das Gleiche über Peter. Und was sie anfangen ist, sie interpretieren alles, was daherkommt. So ist es doch dann. Alles, was am Horizont der Zeit erscheint, wird interpretiert. Dafür oder dagegen. Das Ding ist aber, dass du alles in beide Richtungen interpretieren kannst. Also Peter und Uschi wissen nicht ganz genau, was sie machen sollen. Jetzt kommt Matthäus 6, 33 in diese Situation. Was bedeutet das? Es geht ums Hier und Jetzt. Es geht darum, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Und das bedeutet für Peter und Uschi Folgendes. Kann Peter mit Uschi an seiner Seite das Leben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dass Gott Priorität in seinem Leben ist. Kann er das umsetzen oder kann er das nicht? Das ist die eigentliche Frage. Und die gleiche stellt sich für Uschi auch. Und wenn diese Antwort ja ist, zum Beispiel, dass Uschi jemand ist, die auch sagt, hey, ich brenne für das Reich Gottes, ich gehe in die Kirche und ich habe eine Beziehung mit Jesus und das ist mir super wichtig und ich unterstütze dich, Peter, darin noch, dann kann man ein Ja sagen. Das heißt, in diesem Punkt bin ich im Willen Gottes unterwegs. In diesem Punkt ist Peter und Uschi im Willen Gottes unterwegs. Wenn zum Beispiel Peter sagt, nein, irgendwie nicht, weil Uschi hat kein Interesse an der Beziehung mit Jesus, hält mich vielleicht noch eher davon ab, dann stellt sich diese Frage nicht, ob das der Wille Gottes ist. Es ist eigentlich recht simpel. Und wenn ich sage ja, also wenn die Antwort ja ist, dann hat Peter die Freiheit zu sagen, naja, passt das charakterlich und so weiter und kann frei entscheiden, ob er Uschi heiratet oder nicht. Ich mache dir das zweite Beispiel mit einem Beruf. Als ich in Stuttgart Pastor war, kam mal jemand zu mir und hat gesagt, hey, ich bin in einem Beruf, er arbeitet für eine große Firma und er ist sich nicht so ganz sicher, ob er in dem Beruf bleiben soll. Und da ging es um Folgendes, da ging es darum, dass er immer mit Kunden Kontakt hatte, es ging um Aufträge und sein Chef ihm gesagt hatte, du versprichst den Kunden das und das und das und er wusste aber, das ist gar nicht einzuhalten, aber er sollte es trotzdem versprechen. Also es war ein bisschen eine krumme Nummer und eigentlich, wenn man es runterbricht, war das Ding, okay, der Kunde wurde angelogen und er sagte mir so, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ich weiß nicht, ob das der richtige Beruf ist, ich weiß auch nicht, ob das Gottes Wille ist. Was bedeutet Matthäus 6,33 in dieser Situation? Du hast zwei Möglichkeiten. Das erste ist, entweder beziehst du klar Stellung dagegen und sagst deinem Chef, hey, weißt du was, wir können unserem Kunden nicht irgendwas versprechen, was wir sowieso nicht halten werden. Und dann kann es sein wahrscheinlich, dass dir das den Job kostet. Oder du sagst, ich möchte so nicht leben, ich möchte so nicht meinen Beruf machen und kündigst. Verstehst du, nach dem Willen Gottes leben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, hat eine gewisse Radikalität in sich. Jesus nachfolgen ist was Radikales, weil es anders ist, als die Welt funktioniert. Und trotzdem kannst du für dich eben sagen, okay, der Wille Gottes für mein Leben, sobald das, was du tust, sich nicht mit den biblischen Maßstäben widerspricht oder kreuzt, dann hast du eine Freiheit, dann kannst du frei entscheiden. Das bedeutet, Gottes Wille in deinem Alltag heißt, ihn an erster Stelle zu haben und Beziehung mit ihm zu leben. Und jetzt kannst du dieses, ja, und das ist jetzt einfach der Filter Bibel gewesen, auf deine Entscheidung, was ist der Wille Gottes für dich und für dein Leben, für deine Zukunft, kannst du das wie anwenden und ein paar Sachen rausfiltern aus dieser Prägung, die wir da alle haben. Ich möchte mal kurz zurück zu David. David sagt jetzt, hey, im Psalm 119, 103 bis 105, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig, dein Wort macht mich klug, drum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich habe das ganz oft erlebt, auch bei mir, dass wir als Christen doch oft so unterwegs sind und sagen, naja, ja, Gott ist ja irgendwie auch ein bisschen manchmal der ewig Gestrige so. Ja? Also die Zeit, in der das alles geschrieben worden ist, das ist eine andere Zeit, als in der wir heute leben. Wie soll das denn aktuell sein? Das muss man doch ein bisschen anpassen oder sowas, ja. Und dann sind wir so unterwegs und denken, ja, Gott hat eigentlich keine Ahnung vom Leben, wir wissen es besser. Und was passiert ist, wir verbrennen uns die Finger, wir verbrennen uns die Herzen, es gibt Verletzungen. Und dann gehen wir zu Gott und regen uns bei ihm auf. Und sagst so, ja, wie konntest du das denn zulassen? So, du warst doch da dabei, also warum? Ja? Und weißt du, Gott hält das aus. Jeder Mensch würde dir sagen, hey, ich habe es dir doch gesagt. Wenn ich zu meinen Kindern sage, mach das nicht, fass nicht auf die Herdplatte, du verbrennst dich und machst es trotzdem, dann sage ich ihm, hey, ich habe es dir gesagt. Aber Gott ist nicht so der, der sagt so, ah, ich habe es dir gesagt, sondern Gott hält es aus und ist weiter dran. Und jetzt ist diese Fußesleuchte, die gibt dir Orientierung in deinem Leben. Und ich möchte mit dir drei Warnsignale noch anschauen. Drei Warnsignale, gerade im Bereich Beziehung, weil das meiste unserer Prägung, die wir haben, bezieht sich auf den Bereich Beziehung. Beziehung zwischen Mann und Frau, aber auch Freundschaften, Familie und so weiter. Und ich möchte noch drei Warnsignale mitgeben, wo Gottes Wort auch als Filter wieder fungiert. Das erste ist ein destruktiver Umgang mit Wut und Versöhnung. Der Zeitgeist sagt dir relativ viel, wie du dich in Konflikten verhalten sollst. Und wenn du wissen willst, was das ist, dann schau dir die Welt an und schau dir an, wie man mit Konflikten umgeht da. Ja? So, das ist eine ganz normale Sache. Aber die Fußesleuchte gibt dir einen Tipp, nämlich in Epheser 4 sagt sie, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Also es ist egal, ob du Single bist, ob du in einer Beziehung bist, ob es deine Familien betrifft, es ist ein göttliches Prinzip, dass Gott sagt so, vergebt euch einander. Ihr werdet euch alle gegenseitig verletzen, das ist so. Das ist das Leben, aber vergebt euch einander, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und nicht weil Gott sagt so, ich will überall Harmonie, sondern weil er sagt, gebt dem Satan keinen Raum, Unfrieden zu stiften. Gebt dem Teufel keinen Raum, Sachen kaputt zu machen. Und der Teufel liebt es, Beziehungen kaputt zu machen. Das ist was ganz Tolles für ihn. Der zweite Punkt ist, die wie weit darf ich gehen Frage. Die ist ganz speziell. Wenn du durch die Bibel liest, ob es das Alte, das Neue Testament ist, du findest immer wieder Gebote Gottes. Immer wieder, wo Gott sagt, lebt so, geht so miteinander um, mach das. Und die Grundfrage immer ist, vertraust du diesen gut gemeinten Geboten oder eben nicht? Ich möchte ein Beispiel geben, was auch ein heißes Eisen ist, was man nicht so gerne anspricht, aber das Thema Sex vor der Ehe. Wortwörtlich finden wir nicht unsere Definition von diesem Thema in der Bibel. Aber du kannst, wenn du die Bibel liest, siehst du, dass Sexualität oder beziehungsweise Sex zwischen Mann und Frau eine intime Sache ist, die in einen Rahmen gehört und einen Rahmen der Ehe gehört. Das macht einfach Sinn. Das ist ein Gebot Gottes. Wir hatten vorhin diese Stelle aus dem Thessalonicher. Und jetzt ist doch das Ding, dass ich als junger Mensch, ich habe mich relativ spät bekehrt, das heißt, ich habe eine wilde Vergangenheit hinter mir und dann mit 19 war ich auf einmal Christ. Und da hat sich ganz vieles verändert gehabt und auf einmal ja, war das Thema Sex vor der Ehe auch anders. Ich durfte quasi nicht mehr, verstehst du? Und wenn ich hergehe und sage, ich darf jetzt nichts mehr, dann sehe ich nicht, dass dieses Gebot was Gutes ist. Sondern dann ist es ein Verbot für mich. Dann ist es was Negatives. Und diese Haltung steht ganz oft dahinter, dass man sagt, oh Mann, das schränkt mich ja ein, das schränkt mich in meiner sexuellen Freiheit ein und so weiter, das darf ich nicht. Ich werde in meiner Freiheit beschnitten. Übrigens, es gibt ganz viele Neurowissenschaftler, die sagen, hey, Es ist ein Beziehungskiller von der Neurowissenschaft her für dich, wenn dein Beziehungspartner konstant wechselt. Also es macht dich irgendwann beziehungsunfähig, weil gewisse chemische Prozesse in deinem Gehirn ablaufen. Also die Frage ist wieder, ist es ein Verbot oder ein positives Gebot, was dich in eine Freiheit führen soll? Und ich möchte diesen falschen Gedankengang dahinter etwas erklären. Da kommt zum Beispiel dieses Paar, das sagt so, okay, das steht da, es ist okay, aber das schränkt mich ja jetzt völlig ein. Und dann kommt automatisch die Frage, okay, wie weit dürfen wir denn jetzt gehen, dass es noch okay ist? Und ich habe mal für einen Verband gearbeitet, der relativ konservativ ist, und das war für mich okay, darum geht es mir nicht, aber der hat Richtlinien rausgegeben, hat gesagt, hey, pass auf, liebe Pärchen, die Horizontale ist nicht erlaubt. Also das heißt, wenn du dich mit deiner Freundin triffst, so, dann musst du darauf achten, dass keiner sich irgendwo hinlegt auf dem Sofa oder sowas. Ja? So, aber da steckt die Verbotsregel drin, und das irgendwie, dieses Gebot sicher zu halten, dass es auf jeden Fall nicht in die Hose geht. Aber wenn diese Frage dann auftaucht, ja, wie weit darf ich eigentlich gehen, dann zeigt dir das, dass das die Suche nach dem Verbot ist. Nehmen wir mal eine andere Regel. Wenn dann steht, ja, es steht in der Bibel, du sollst nicht töten. Keiner, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, naja, wie weit darf ich denn da gehen? Also wann ist denn Töten töten? Ist es Foltern töten oder ist es, also, so wie weit kann ich es denn ausreizen? Versteht ihr den Unterschied? Weil wir verstanden haben, dass wie du darfst nicht töten ein göttliches Gebot ist. Das macht Sinn. Das ist gut für uns, wenn wir uns nicht gegenseitig töten. Also akzeptieren wir das als ein göttliches Gebot und fragen uns nicht, wie weit darf ich gehen, weil ich fühle mich ja schließlich in meiner Freiheit ziemlich eingeschränkt, wenn ich niemanden töten darf. Ja? Also versteht ihr? Und beim Thema Sex ist es genau dieses, dass wir eher denken, ja Gott, du bist doch eine Spaßbremse. Was soll das denn? Ja? Also macht keinen Sinn. Deswegen fragen wir uns, wie weit darf man gehen? Die Grundfrage dahinter ist wirklich, vertraust du, dass Gott es mit seinen Geboten gut meint oder nicht? Das ist immer wieder die Grundfrage. Die ist in jedem Thema, zieht sie darauf ab. Und du kannst diese Frage, wie weit darf ich gehen, in ganz, ganz vielen Bereichen deines Lebens entdecken. Zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der größte Bereich, wo diese Frage auftaucht, ist, wenn du Auto fährst. Wie weit darfst du gehen, bis es Blitz macht? Ja, du hast eine 80er-Zone, ich glaube 10, ne, da ist man immer Toleranz dabei und sowas, aber das ist dahinter, da steht es wieder so dieses, ah komm, 80, 85, 87, 89, bing. Ja. Und ich fahre mega gerne Auto und ich bin, glaube ich, ein schlechter Autofahrer, kein guter christlicher Autofahrer, aber ich merke doch, im ersten Moment denke ich so, oh, das beschränkt mich doch voll, hier ist doch geradeaus, freie Fahrt und jetzt muss ich 80 fahren. Da könnte ich doch auch 100, 120 oder so fahren. Ist doch gut, so passiert doch nichts. Aber der Punkt ist, es geht gar nicht um mich. Es geht darum, dass ein Gesetzgeber sich Gedanken gemacht hat und gesagt hat, ist es gut, dass an dieser Stelle 80 ist. Warum auch immer, wer weiß, was passiert ist vorher. Es geht gar nicht um mich. Aber wenn ich quasi da auch dem Gesetzgeber misstraue und sage so, naja, ich weiß nicht, ob der es gut meint, der will mich eigentlich beschränken, weil eigentlich könnte ich hier auch 120 fahren. Ja? Dann habe ich genau das Problem. Also ihr merkt, es kommt immer wieder diese Frage raus, vertraust du, ob er es gut meint oder nicht? Und Gott ist ein guter Gott. Er ist keiner, ich schränke dich ein und meint es böse mit dir. Anderes Beispiel, Thema Anerkennung. Wie weit kannst du gehen? Ja, wenn Leute mit einem Defizit rumlaufen in Sachen Anerkennung und Anerkennung brauchen und die sich irgendwo holen, wie weit kannst du gehen, bis auf einmal deine Treue in Frage gestellt wird? Überall kann diese Frage irgendwo greifen. Wie weit kann ich gehen? Und so weiter. Wenn du in den Bereichen, in deinen Lebensbereichen dir diese Frage immer wieder stellst und bewusst, wie weit kann ich gehen, was kann ich noch rausholen, dann wirst du immer an der Kante leben. Immer an der Kante und irgendwann wirst du runterfallen. Irgendwann wirst du damit Schiffbruch erleiden. Was ist die Lösung, was ist die Antwort? Ich habe es euch vorgelesen, Römer 12, 2, erneuert eure Sinne. Das ist das, was Gott uns vorschlägt, dass er sagt, ich habe dir den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist der, wenn du ihn lässt, dann erneuert er dich. Und dann und Christus durch den Heiligen Geist ist auch der, der das Werk, was er in dir angefangen hat, das wird er zur Vollendung bringen. Also er kann deine Gedanken erneuern, er kann deine Gesinnung erneuern. Mit Selbstdisziplin kommst du bestimmt weit. Aber das ist nicht der Punkt, sondern Gott möchte dich erneuern. Der letzte Punkt, Merkmal Egozentrik. Wir leben in einer Gesellschaft, es geht immer um uns, das ist ganz wichtig. Ich stehe im Mittelpunkt. Aber wenn du das siehst, das kann ein Warnzeichen sein. Ich möchte dir das einfach anhand von einer kurzen Geschichte mit einem Rabbi erklären. Da ist ein junger Mann, der hat einen Fisch gefangen und hat ihn gegrillt und isst ihn gerade und dann kommt ein Rabbi vorbei. Und der Rabbi fragt ihn, hey, warum isst du den Fisch? Und der Mann sagt, ich liebe Fisch. Und der Rabbi sagt, ah, okay, alles klar, du liebst Fisch und deshalb hast du ihn aus dem Wasser gezogen und getötet und gegrillt. Und dann sagt der Rabbi, hey, sag mir nicht, dass du den Fisch liebst, sondern du liebst dich selbst. Und weil er gut für dich ist und weil er dir schmeckt, genau deswegen, und weil du dich selbst liebst, genau deswegen hast du ihn gefangen und getötet. Ich glaube, dass unsere Welt oft diese Fischliebe hat irgendwie, wo ich irgendwie eine vermeintlich gute Sache habe, aber eigentlich geht es doch um mich. Eigentlich geht es doch darum, dass ich gut dastehe, dass ich was bekomme. Egozentrik ist was, was dich töten kann. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich setze einen anderen Maßstab. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Ich lade dich mal ein, mach mal deine Augen zu für einen Moment. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann meinen wir damit, dass Gott uns begegnet. Das heißt, Gott ist heute Morgen hier. Gott hat was zu sagen zu deinem Leben. Und der Heilige Geist hat eine Freiheit, dir auch Sachen zu offenbaren. Wie geht's dir jetzt damit, nach allem, was du gehört hast? Was denkst du? Vielleicht hat der Geist Gottes dir Themen aufgerüttelt oder aufgezeigt, wo er gesagt hat, da möchte ich dich erneuern. Vielleicht hat er dir gesagt, hey, mach doch in der Beziehung mit dem, mit XY, mach doch da klar Schiff. Lass die Sonne heute nicht wieder über diesen Zwist untergehen. Weißt du, du kannst im Neuen Testament immer wieder sehen, dass wenn Menschen, ob es die Jünger waren oder Jesus, wenn sie nach dem Wort Gottes gehandelt haben, dann war es eine Herausforderung für sie, aber sie haben Frieden bekommen und das war ein echter Frieden. Kein komisches Gefühl, sondern eine tiefe Gewissheit im Herzen. Ich will dir zusprechen, Gottes Gebote geben dir Freiraum. Seine Weisungen sind gut, genauso wie es David da in diesem Psalm sagt. Vater, ich danke dir für jede Person hier im Raum. Und ich danke dir, dass du jemand bist, der uns individuell sieht, komplett, in unserer Ganzheit, wie es uns geht. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du die Freiheit hast, uns Dinge zu zeigen, immer wieder neu zu offenbaren. Dass du die Freiheit hast, uns zu verändern. Und Heiliger Geist, sprich du und wir wollen hören und wir wollen tun. Und Jesus, in deinem Namen binde ich jeden Geist der Anklage, Jede Stimme, die dir sagt, ja, es ist hoffnungslos, du kannst dich sowieso nicht ändern. Diese Lüge, diese Anklage, die sagst, du schaffst es nicht. Guck mal, wie wenig wert du bist. Kriegst das sowieso nicht hin. Und Jesus, in deinem Namen löse ich Hoffnung und ich spreche Hoffnung aus in deinem Namen. Ich spreche Leben aus und spreche Zuversicht aus in deinem Namen. Und Jesus, bitte setzt du eine heilige Sehnsucht in uns frei, dass wir danach dürsten, aus deinem Wort heraus zu leben. Segne du Entscheidungen, die jetzt heute Morgen getroffen wurden. In deinem Namen, Jesus. Amen.